Tag zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im RVR. Und heute ein ganz besonderer Gast, nämlich ein junger Mann, der hier, ich sag mal, für die Gewerkschaften sitzen wird, Andreas Jansen. Hallo Andreas.
Hi, grüß dich.
Ich freue mich besonders, dass du dir Zeit nimmst heute, weil wir sind hier terminlich ein bisschen spät dran und du hast ja trotzdem, du bist viel beschäftigt und hast dir trotzdem die Zeit für uns genommen. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich meine, ich wohne ja selber hier im Ruhrgebiet, von daher habe ich großes Verständnis dafür, dass man durch Verkehrsproblematiken manchmal später ankommt oder loslegen kann. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und jetzt ein bisschen mit euch ins Gespräch zu kommen.
Das ist sehr schön. Ich habe ja ganz allgemein gesagt, der ist von der Gewerkschaft. So, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen und sagen, was du denn bei welcher Gewerkschaft machst.
Genau, ich bin IGBCE-Mitglied, das vielleicht vorweg, arbeite aber beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Das ist ja quasi der Dachverband der 8 DGB-Gewerkschaften und ich bin dort Abteilungsleiter Jugend und Demokratie und damit auch in Ämterfunktion Vorsitzender der DGB-Jugend hier in Nordrhein-Westfalen. Und das ist zum einen die Leitung des Jugendverbandes und alles, was dazugehört, was ich tue und vor allen Dingen Solidarität organisieren zwischen unseren 8 Gewerkschaften in den vielen Fragestellungen, die wir auch politisch voranbringen wollen und der Demokratieteil meiner Abteilung, das haben wir bewusst zusammengepackt, bei uns selbst ist der komplette Kampf gegen rechts und der Kampf für Demokratie und der nimmt natürlich auch aktuell einen höheren Stellenwert ein, als es vielleicht vor 10 Jahren noch war.
Ja, alles, was du jetzt schon aufgezählt hast, lässt darauf hindeuten, dass es auch nicht mehr ganz so viele gibt, die Ämter übernehmen, weil man muss heute eine Menge machen, wenn man aktiv ist. Oder seid ihr immer noch ausgestattet mit ganz, ganz vielen Mitgliedern?
Ja, wir wachsen sogar. Also cool. Die DGB-Gewerkschaften, wir wachsen. Wir haben dieses Jahr Mitgliederplus gemacht, allen voran ja auch die IG Metall und Verdi in ihren Tarifkonflikten, die letztes Jahr und dieses Jahr reingeschwappt sind. Wir als DGB-Jugend, wir wachsen. Wir sind bundesweit immer noch über 500.000 Menschen unter 27, die sich organisieren. Hier in Nordrhein-Westfalen um die 120.000. Und das ist erstmal ein positives Signal. Das ist
sehr positiv.
Etwas, wo auch nicht häufig genug drüber geredet wird. Man denkt ja immer, die Gewerkschaften sind auf dem absteigenden Ast. Ganz im Gegenteil, wir sind die eine Organisation, die gerade beweist, dass man auch wieder wachsen kann, auch wenn man viele Traditionen mit sich herumträgt.
Wachsen ist ja erstmal eins, aber was glaubst du denn führt dazu, dass im Moment wächst? Was du gesagt hast, war jetzt insbesondere die DGB-Jugend, deren Vorsitzender du ja hier bist, beschäftigt sich eben mit Demokratie, mit der Frage, wie das zunehmende Maß an Rechten der Demokratie auch schaden kann, etc. Das ist ja was sehr Politisches. Gewerkschaft ist ja eigentlich erstmal Arbeitskampf auf der Straße. Ist das eine Mischung daraus, die die Leute zu euch bringt? Oder ist es schon ein politisches Signal? Oder geht's, und ich sag's mal hart, darum, dass die Leute denken, nee, ich muss in der Gewerkschaft sein, dann kriege ich nachher auch mehr Urlaubstage?
Na, ich würde ja erstmal damit einsteigen, dass nichts nicht politisch ist. Und dieser klassische Straßenkampf, wo wir ja herkommen, auch einen hochgradigen Anteil an politischen Themen abdeckt, womit man auch junge Menschen ansprechen kann, sich zu engagieren. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich eine Ausbildung suche, dann ist es ja schon bei manchen Arbeitgebern ein Hemmnis, wenn ich den falschen Nachnamen habe, wenn mein Foto ein bisschen anders aussieht als ein Großteil der Gesellschaft. Das ist aktive Gleichstellungspolitik und Integrationspolitik, die wir dort machen. Wenn ich in der Ausbildung bin, welche Chancen habe ich danach? Wie viel Geld bekomme ich eigentlich? Auch diese ganzen Urlaubsfragen sind ja nicht trivial. Das sind ja auch viele gleichstellungspolitische Fragen, die da dranhängen. Von daher gibt es ja erstmal nichts, was nicht politisch ist und vieles davon decken wir ab. Was uns aber so erfolgreich gerade im Jugendbereich macht, ist ja zum einen, dass junge Menschen konträr zu dem Vorurteil, was es häufig gibt, hoch engagiert sind. Also wir hatten ja noch nie so viele junge Menschen wie aktuell, die sich in irgendeinem Feld ehrenamtlich engagieren. Und zum anderen, weil diese Leute noch an eine bessere Welt glauben, weil sie an eine bessere Welt glauben müssen. Die können es sich nicht leisten, einfach sich auszuruhen und zu gucken, was passiert, sondern wollen da auch was aktiv verändern. Und das, was ich am aktivsten verändern kann, ist erstmal mit meinen Kolleginnen und Kollegen meine Arbeits- und Lebensbedingungen vor Ort. Deshalb kommen die zu uns, das organisieren wir als Gewerkschaften. Und darüber hinaus kommen ja die ganzen anderen Fragen Fragestellungen von alleine, mit denen wir uns ja auch befassen. Also Gesellschaftspolitik oder politische Forderungen, die wir ja auch zum Beispiel an so ein Ruhrparlament stellen oder an Landtagsfraktionen oder wie auch immer.
Die nehme ich gleich alle mit, sprechen wir gleich drüber, schreibe ich mir auf, setzen wir die mal eben locker um. Ne? Über welche Firmen und welche Gewerbe reden wir? Wir haben ja in den letzten, ich würde mal schätzen, ich habe keine Statistiken dazu, aber in den letzten 20, 30 Jahren, seit die Großindustrie sich insbesondere aus dem Ruhrgebiet ja herausgezogen hat, haben wir viel Mittelstand. Und du hast eben diese Situation beschrieben, man kommt in so einen Betrieb, da kriegt man ja oft relativ gute Konditionen geboten, aber immer mit dem Augenzwinkern, dann muss er auch nicht in die Gewerkschaft. So, kommt ihr an die Leute, kommt ihr an diese mittelständischen Unternehmen ran? Gründen die Betriebsräte, organisieren die sich oder ist das so ein bisschen verlorenes Gebiet?
Nö, das kriegen wir hin. Und es ist jetzt auch nicht so, auch in Nordrhein-Westfalen ist es ja nicht so, das ist ja auch so eine Erzählung, die es gibt, dass früher hier alles nur Großindustrie war, das ist ja nicht so. Ne? Auch Nordrhein-Westfalen war ja ein Land, was zwar von großen Konzernen geprägt war und auch immer noch ist, aber wo es immer schon einen starken Mittelstand gab. Ne? Also wenn ich mir alleine im Märkischen Kreis die ganzen metallverarbeitenden Betriebe dort angucke, die ja unter anderem auch gerade richtig leiden, weil unsere Verkehrsinfrastruktur so kaputt ist, das waren ja nie große Unternehmen in der Masse jetzt wie zum Beispiel die Ruhrkohle AG oder so, aber waren hochprofitabel, wahrscheinlich auch, weil sie hoch mitbestimmt war. Und natürlich sprechen wir dort die Leute an. Das machen wir immer noch sehr erfolgreich. Und ich glaube, was man sich auch vor Augen führen muss für Nordrhein-Westfalen, wir haben ja immer noch eine sehr besondere Industriestruktur hier in NRW. Also 33% aller ArbeitnehmerInnen in Nordrhein-Westfalen sind direkt abhängig von der Industrie. Und nochmal gutes Drittel drauf, indirekt davon abhängig. Das heißt, wir sind eigentlich das einzige Bundesland, wo 2/3 aller ArbeitnehmerInnen, die hier arbeiten, in irgendeiner Art und Weise von Industrie geprägt sind. Das schlägt sich natürlich auch ein bisschen auf den Organisationsgrad nieder. Ne? Der ist auch höher als in anderen Bundesländern. Aber wir waren immer schon erfolgreich, auch im kleinen mittelständischen Bereich. Was Teil der Wahrheit ist, ist dort, wo wir sind, dort sind wir meistens auch stark. Dort, wo wir nicht sind, da finden wir halt nicht statt. Das braucht halt immer Menschen, die sich auch aktiv engagieren. Und das ist vielleicht ein Phänomen, was man vermehrt beobachtet, dass gerade in so neu entstehenden Gewerben, beziehungsweise dort, wo sich etwas wirklich verändert, dass es Menschen gibt auf der Kapitalseite, die dann versuchen, so eine Nulllinie einzuziehen und zu sagen, das war alles gestern, jetzt fangen wir ab heute an. Das ist natürlich eine Sichtweise, die wir so nicht teilen und wo wir natürlich aktiv gegen vorgehen.
Ja, ich habe natürlich jetzt hier eher eine Sicht Richtung Ruhrgebiet. Klar, du redest fürs ganze Land. Wir haben ja hier jetzt eine große Überschrift über dem, was wir auch im Ruhrparlament machen. Das ist eben das Schaffen der grünsten Industrieregion der Welt. Und was wir hier betonen, auch als Fraktion, ist natürlich die Industrieregion. Und sagen, da steckt eben auch Power drin, ich sag mal Stichwort Wasserstoff, dass man da auch, sage ich jetzt mal, eine Zukunft für diese Region hat, die sie in den letzten Jahren entwickelt hatte. Und diese Chance wollen wir halt ergreifen. Was hältst du davon? Überhaupt schon von gehört? Fragezeichen.
Ja, doch, ich wohne ja in Herne und mein Oberbürgermeister, der Frank Dudder, der redet ja häufig von der grünsten Industrieregion Europas. Ja. Und ich teile das auch, weil ich finde, das ist ja eine Chance, die diese Region insbesondere hat. Sie ist ja immer noch sehr industriell geprägt. Ich meine, wir sitzen ja gerade hier in Essen, an der Kronprinzenstraße ist das, meine ich. Das heißt, es ist ja fast Sichtweite von der Evonik-Hauptverwaltung, auch von RWE, die ja immer noch eine große Rolle spielen, immer andere große Industriebetriebe. Und ich glaube, das ist auch das Ziel, was man sich setzen muss. Weil eine Sache, auch mit dem Blick, wenn man jetzt all den jungen Menschen, die es hier in NRW und gerade im Ruhrgebiet gibt, die aktuell keine Chancen bekommen, weil irgendwie Ausbildungsplätze fehlen oder ähnliches, wenn man diese Herausforderung bewältigen will, dann muss man natürlich auch dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze hier bleiben und man muss auch dafür sorgen, dass die Industriearbeitsplätze, die wir ja brauchen, um diese ganzen anderen Herausforderungen zu bewältigen, wie zum Beispiel die Bekämpfung des Klimawandels und Ähnlichem, die müssen wir im bestenfalls auch hier behalten. Wenn wir sie transformiert bekommen, und das ist ja der Schlüsselbegriff, ne, transformiert von fossiler Industrie hin zu grüner Industrie, dann haben wir richtig was gewonnen. Deshalb teile ich dieses Ziel uneingeschränkt, weil es geht nur beides. Das ist ja auch etwas, was man sich vor Augen führen wird. Also eine grüne Region wird es nur geben, wenn wir die Mittel haben, uns insgesamt als Gesellschaft auf den grünen Zweig zu bringen. Und das schaffst du nur mit der Industrie. Und gerade die Industrie in Nordrhein-Westfalen hat ja alles, was Wohlstand schafft und Energiewende möglich macht. Und deshalb brauchen wir die, wenn wir das beides zusammen denken wollen.
Wie würdest du denn da die aktuelle Situation einschätzen? Gewerkschaften, vorhandene Großindustrie, große Unternehmen, in der klassischen Geschichte der Gewerkschaft erstmal zwei Gegenpole, dann würde ich jetzt mal so ein bisschen ketzerisch sagen, gab es auch so eine Zeit, na, da hat man dann auch alles mal schnell ausgehandelt. Wie ist denn im Moment so die Situation? Ist das eine kämpferische, angespannte Situation oder ist das eher eine, man geht respektvoll miteinander um und verhandelt? Also ich finde beides okay. Also ich fände jetzt eine Mischung auf irgendeiner Skala okay, aber ich frage mich.
Ja, ich würde es mal zweiteilen, weil es sind auch zwei Herausforderungen. Also gerade mit dem Thema, was wir gerade angesprochen hatten, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Das eine ist ja der Kampf, die Industrie zu transformieren. Da haben wir ja ähnliche Ansätze. Also sowohl der Arbeitgeber, also der Kapitalist, möchte ja in irgendeiner Art und Weise weiter Geld verdienen. Das heißt, er braucht ja seine Produktionsmittel, die dort weiterhin irgendwie produzieren können. Und wir wollen weiterhin umverteilen, dieses Geld, was dort verdient wird, an die Beschäftigten und denen Perspektiven bieten. Das heißt, in diesem Kampf, dass der Standort, jetzt Ruhrgebiet oder der Standort Nordrhein-Westfalen, erhalten bleibt als Industriestandort, den führen wir ja gemeinsam. Ich würde sogar fast behaupten, wir Gewerkschaften führen ihn ein bisschen härter als die Arbeitgeber, weil die Perspektive unserer Menschen uns immer noch wichtiger ist, weil die Perspektive können wir nur hier aufbauen. Das ist ja etwas, was man nicht vergessen darf. Diese ganzen internationalen Großkonzerne, die können ihr Geld auch woanders verdienen. Ne? Aber trotzdem um den Standort, da ist es ja schon, dass wir uns gemeinsam auf Politik zubewegen. Gleichzeitig darf man damit nicht verwechseln, dass wir in irgendeiner Art und Weise jetzt in so eine neue Rolle von Frieden mit der Kapitalseite eingeläutet sind, weil ich finde, wir immer wieder beweisen, dass wir durchaus auch den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Wenn man sich die Tarifkonflikte anguckt, jetzt wo es um den öffentlichen Nahverkehr geht, wo jetzt ja quasi die Schlichtung ausgerufen wurde von Verdi, da geht es ja darum, konkret die Lebensbedingungen der Menschen besser zu machen. Da lassen wir uns nicht gefallen, dass irgendeiner sagt, da gibt es kein Geld für. Wenn ich nach ThyssenKrupp gucke, wo wir sehr stark dafür gekämpft haben, dass es Fördermittel gibt für die Direktreduktionsanlage und jetzt der Vorstand als Dank Arbeitsplätze abbauen wird, da werden wir ja nicht sagen, klar, machen wir mit, sondern da werden wir ganz klare Kante zeigen und sagen, nee, pass mal auf, wenn wir hier gemeinsam den Standort sichern, dann sichern wir ihn für die Menschen und nicht für die Gewinne. Und bei all den anderen Tarifkonflikten ist es ja auch so. Ne? Und ich glaube, so differenziert muss man da auch drauf gucken.
Ich höre, so, wenn ich dich ganz kurz unterbreche, ich höre das ja auch sehr gerne, aber ich bin jetzt so zweieinhalb Jahre älter als du und ich kann mich zumindest noch an eine Zeit erinnern, auch so in den 90er Jahren, als man den Gewerkschaften, auch ich will jetzt nicht von Mann reden, sondern das war durchaus auch ich persönlich, schon den Vorwurf gemacht hat, ihr seid so zahnlos geworden. Es war so ein bisschen, ja, es wurde gestreikt, aber das war dann eher wie so ein Ritual, das man halt machen musste. Und jetzt ist es ja schon so, er scheint, das ist zumindest mein Eindruck, wieder, darf man den Begriff sagen, kämpferischer geworden. Du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, ihr wart immer kämpferisch, aber ist zumindest mein Eindruck von außen.
Ja, voll. Ne? Und ich meine, jetzt redest du von den 90er Jahren, das ist ja über 30 Jahre her. Ne? Ich meine, das heißt damals, wo du das gesagt hast in den 90ern.
Ich bin nur ein, zwei Jahre älter als du.
Dann ist das ja quasi.
Das kann nicht sein.
Ist ja quasi ein Rückblick von 30 Jahren, war es ja die 60er. Das ist ja, manchmal verklärt man ja auch so ein paar Sachen von damals. Von daher, also ich würde schon sagen, wir haben schon immer unseren Auftrag gekannt. Und so handeln wir auch. Und das macht uns ja als Gewerkschaften aus. Ne? Also auch wenn wir streiken, streiken wir ja nicht einfach, weil wir nur Spaß dran haben, nicht die Leute von der Arbeit fernzuhalten, sondern wir streiken, weil es um konkrete Verbesserungen geht und vor allen Dingen auch um konkrete Umverteilungsfragen für die Menschen. Ja. Wenn wir das anders hinbekommen, dann kriegen wir das auch anders hin. Das ist ja ähnlich wie mit der Politik. Wenn sie mit uns gemeinsam gestalten möchte, dass wir etwas für die Menschen, für unsere Mitglieder besser machen können, wenn wir Standorte dadurch erhalten können, dann machen wir das gerne auch ruhig und auf Augenhöhe und kompromissbereit. Wenn wir aber offensichtlich in den Kampf ziehen müssen, um berechtigte Interessen unserer Mitglieder durchzusetzen, dann tun wir das auch. Und ich glaube, das ist in der Wahrnehmung manchmal unterschiedlich. Manche Gewerkschaften organisieren ja auch Branchen, wo man häufiger auch in den Kampf ziehen muss als andere. Das ist auch Teil der Wahrheit. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir eine grundsätzliche Strategieänderung hatten als Gewerkschaften, sondern wir wissen halt ganz genau, was unser Job ist und wie wir ihn am besten umsetzen.
Ja, wie geht ihr damit um? Es gibt ja durchaus bei den Streikformen, die sichtbarer sind oder mehr den Alltag betreffen, auch Gegenwind. Jetzt insbesondere natürlich in der Springerpresse, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es gibt ja diesen Gegenwind, muss das sein, lähmt die, also wirklich eine ganz aus meiner Sicht dämliche Diskussion, die aber sehr, sehr stark auch oft geführt wird und in den Medien auch auftaucht. Ärgert dich das oder wie geht ihr damit um?
Nö, ärgern tut mich das nicht. Also aus einem Grund, weil ich weiß, dass es richtig ist, wenn wir es tun. Mhm. Und der zweite Grund ist ja, wenn es niemanden ärgern würde, dann gäbe es auch keinen Druck.
Ja.
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 Und vielleicht auch ein Beispiel, ne? Also jetzt wurde ja die Schlichtung ausgerufen im Tarifbereich des öffentlichen Nahverkehrs. Da sind ja die Verhandlungen gescheitert. Schlichtung heißt ja, dass man dann so noch mehr Expertin dazu, die versuchen, ein Ergebnis zu erzielen. Bis dahin könnte ja auch Verdi weiter streiken. Und die verzichten da ja darauf, bis es ein Ergebnis aus dieser Schlichtung gibt und entscheiden dann, ob sie dann damit weitermachen. Das zeigt ja auch nochmal, dass es immer darum geht, die Interessen der Mitglieder durchzusetzen und nicht irgendwie der Bevölkerung zu schaden. Weil in erster Linie geht es darum, ökonomischen Druck auf die Kapitalseite aufzubauen, um unsere Interessen durchzusetzen. Das ist ja nun mal das einzige Mittel, was man hat, um ökonomischen Druck aufzubauen. Mhm. Und das ist so meine Entgegnung ja auch immer. Ne? Natürlich stört es, wenn der Bus nicht fährt, aber viel mehr würde es stören, wenn es keine Busse mehr gäbe, die fahren könnten, weil niemand den Job machen will.
Mhm. Ich will noch mal ein bisschen Richtung Ruhrgebiet rudern. Dafür sitzen wir hier auch ein bisschen. Was sind denn hier deines Erachtens oder eures Erachtens so die Schwerpunkte, die größten Schwierigkeiten in dieser Region? Wir haben eben über die positive Zukunftsentwicklung gesprochen, aber wo liegen denn hier die größten Herausforderungen?
Ja, also die erste Herausforderung, haben wir jetzt ja, glaube ich, schon viel drüber geredet, ist ja der ganze Transformationsprozess, in dem diese Region schon sehr, sehr lange steckt. Ne? Und
wobei da, wenn ich einhalten darf, das freut mich eben so an diesem Schlagwort grünste Industrieregion. Der Transformationsprozess, finde ich, hat jetzt in den letzten kurzen Jahren ein klareres Ziel bekommen. Ja. So, es ist klar, wo es lang geht. Das war mir und ich glaube vielen Menschen lange nicht klar. Es transformierte sich und änderte sich und erhielt sich auf einen bestimmten Stand. Aber ich finde, das gibt so ein bisschen Leuchtturm, dass man denkt, okay, da haben wir auch wirklich ein Ziel, das wir erreichen können. Ja. Deswegen würde ich das eher als so eine positive.
Ja, voll. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man endlich mal ein Ziel hat, wenn ich mir angucke, wie lange diese Region schon im Strukturwandel steckt. Und da muss man ja von Strukturwandel reden und nicht von Transformation und von Strukturbrüchen teilweise. Dann hat sie die vielleicht besser verpackt als anderswo in Europa, aber nicht so gut, wie man es hätte hinbekommen können, weil es kein Ziel gab. Und ich vielleicht darauf aufbauen, wenn ich so drauf gucke, was diese Region für Herausforderungen hat und weswegen es vielleicht auch echt gut ist, dass wir hier im Ruhrverband darüber reden, ist ja, was wirklich mangelhaft ist, ist ja so interkommunale Zielsetzung oder Zusammenarbeit bei einigen der großen Themen. Also ich mache mal ein Beispiel auf. Vielleicht reden wir da ja gleich nochmal drüber, was junge Menschen hier auch insbesondere betrifft. Na, da geht es ja auch um so Fragen wie Mobilität und Wohnraum. Und wenn ich mir so angucke, wie, also das Ruhrgebiet hat schon einen guten öffentlichen Personennahverkehr in den Kommunen selbst. Und wenn du Glück hast und irgendwie an der S-Bahn-Linie liegst dazwischen auch. Aber es gibt ja schon so Teilbereiche. Mahl ist jetzt ja keine kleine Stadt. Wenn ich mir überlege, dass da irgendwie einmal pro Stunde ein Zug anhält, dann ist das schon irgendwie so peinlich. Ne? Und ich glaube, so eine Herausforderung ist schon eine gemeinsame Infrastrukturplanung und auch Umsetzung, sowohl was so öffentlichen Personennahverkehr angeht, als auch das Verkehrsnetz insgesamt. Ich weiß, dass da schon einiges passiert und auch gerade durch diesen Ruhrverband, wo dann die nächste Herausforderung aber wäre, und da könnt ihr hier nichts dran machen, sondern da wäre so eine Landesregierung oder auch die Bundesregierung gefragt. Hängt ja auch immer damit zusammen, wie viel Geld habe ich eigentlich, um solche Planungen und dann auch Vorhaben umzusetzen. Und das ist ja, dass wir hier durch diesen Strukturwandel und weil er vielleicht auch sehr, sehr lange so hingenommen wurde ohne Ziel, ne? Also auch so von Bundesregierung und Landesregierung, man einfach gesagt hat, das passiert schon irgendwie im Ruhrgebiet, das läuft schon alles ganz gut, wir haben ja so ein, zwei Betriebe, das wird schon alles, dass man auf so Fragen wie Altschulden und so weiter gar nicht drauf geguckt hat, ne? Und dass das jetzt ja auch ein erdrückendes Problem ist. Ich meine, es ist ja immer einfach zu sagen, wir müssten mal alle mehr in dem und dem und dem Bereich machen. Jetzt habe ich gerade ja Mobilität angesprochen. Mhm. Teil der Wahrheit ist aber auch, dass aufgrund dieses Strukturwandels, über den wir geredet haben, das Ruhrgebiet, also die Kommunen im Ruhrgebiet, im Vergleich zu anderen Städten von NRWs oder auch Deutschland einen viel höheren Anteil haben, den sie quasi an Pflichtausgaben in diesem Bereich arbeiten, also Soziales machen müssen, einfach an Sozialleistungen, Transferleistungen, die dort bezahlt werden müssen. Damit ja weniger auch wieder reinstecken können in Infrastruktur, dadurch dann ja auch wieder weniger Ansiedlung haben und. Und das Thema muss man halt auch angehen. Ne? Also das heißt, ich glaube, diese Zusammenarbeit vor Ort, da seid ihr auf dem Weg, da könnte man noch besser werden. Und gleichzeitig, und das ist eher so ein Appell an die Landesregierung, da könnt ihr als SPD jetzt ja erstmal nichts machen, weil ihr nicht regiert. Aber nichtsdestotrotz muss ja eine Lösung für die Schuldenproblematik der Kommunen im Ruhrgebiet her, wenn man das verbessern möchte.
Ja, definitiv. Wobei, jetzt ich muss hier insofern ein bisschen nochmal nachhaken, weil das, was du gesagt hast, sind natürlich die großen Probleme, über die wir uns natürlich alle Gedanken machen. Und insbesondere, was die Altschuldenproblematik angeht, haben wir als RVR ja auch noch vor 4 Wochen, glaube ich, ist dann immer Papier, ja, aber nochmal auch mit allen Fraktionen ein Papier initiiert als SPD, das eben nochmal eine Regelung, eine bessere Regelung auch als die, die jetzt so im Raum steht, gefunden werden muss. Aber mit Verlaub, Verkehr schon ein bisschen, das ist natürlich auch das Standardthema, wieso hat das Ruhrgebiet jetzt nicht so ein ÖPNV wie Berlin zum Beispiel. Aber nochmal in Richtung Arbeit und gewerkschaftliche Themen. Ist es tatsächlich die Mobilität? Wie ist es mit der Vielfalt? Da ist so ein Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben. Du hast ihn ganz am Anfang erwähnt. Ja. Wir haben ja auch hier eine sehr multinationale Region, andere Arbeitstraditionen vielleicht, andere Hintergründe, Herausforderungen bei Bewerbungen. Man hat eine andere Hautfarbe und steht direkt schlechter da als andere. Wie siehst du da die Herausforderungen im Ruhrgebiet?
Ja, die gibt es durchaus, aber ich würde nochmal bei Mobilität ansetzen. Also ich denke jetzt gerade an so junge Leute. Das Ding ist, in Nordrhein-Westfalen haben etwas über 21% der Menschen zwischen 25 und 35 keinen beruflichen Abschluss. Also weder akademisch noch einen beruflichen oder streben ihn an. Das sind mehr als 1/5 der jungen Leute. Ja, und das ist im Ruhrgebiet nochmal etwas verstärkter aufgrund des Strukturwandels, was ich da gerade schon angesprochen habe. Wenn ich mir jetzt Herne angucke, wo ich wohne, jeder zweite junge Mensch, wenn er dort die Schule verlässt, landet erstmal im Übergangssystem. Das heißt, er macht keine Ausbildung oder geht nicht studieren. Jeder zweite. So, das ist erstmal etwas, was wir wissen. Gleichzeitig machen wir ja einmal pro Jahr so einen Ausbildungsreport als DGB-Jugend. Da fahren wir ja durch die Berufsschulen und befragen die Leute, was so die Schwierigkeiten waren auf dem Weg, die Ausbildung zu bekommen, was gerade die so bewegt insgesamt. Und da kriegen wir so ein paar Erkenntnisse raus. Ne? Und eine davon, deshalb bin ich auf Mobilität gekommen, es gibt auch noch andere Themen, ist, dass die größte Sorge, umzuziehen, ist, sein soziales Umfeld zu verlieren. Die kann ich erstmal nachvollziehen. Also das heißt, wir haben erstmal eine Arbeitswelt, wo man flexibler sein muss als junger Mensch, um irgendwie in so eine Ausbildung reinzustarten. Wir wissen gleichzeitig, dass wir echt viele Unversorgte haben. Und konzentrieren uns gleichzeitig irgendwie immer auf so Scheindebatten nach dem Motto, so viele Ausbildungsplätze sind unbesetzt. Also ich würde lieber darauf gucken, dass wir echt fast 1/5 der Menschen haben, die wir in die Perspektivlosigkeit reintreiben aktuell. Die gibt es. Wir wissen, dass sie prinzipiell bereit wären, umzuziehen, wenn man ihnen die Sorge nehmen würde mit diesem sozialen Umfeld. So komme ich auf Mobilität. Wenn ich jetzt sagen könnte, pass mal auf, jetzt, ich habe ja gerade das Beispiel Herne genannt, das Münsterland ist komplett anders. Im Münsterland ist es wirklich so, dass viele, viele Menschen fehlen, um die Ausbildungsplätze zu besetzen, die es dort gäbe. Und das ist nicht weit weg. Das ist ja irgendwie eine halbe Stunde mit dem Auto, dreiviertel Stunde mit der Bahn. Ja. Wenn ich den ÖPNV ausbauen würde, wenn ich zum Beispiel so Möglichkeiten hätte, mir einen günstigen Wohnraum durch ein Azubi-Wohnheim vor Ort zu schaffen und ich weiß, ich kann gut wieder zurückkommen nach Hause, dann ist das ein großer Hemmschuh, den man runterziehen könnte. Und im Ruhrgebiet selbst, also es gibt die U35 zwischen Herne und Bochum, ne, unterschiedliche Arbeitsmarktsituationen, da könnte man auch zusammenarbeiten, die einen bauen Azubi-Wohnheim, die anderen machen DOS. Also da, so komme ich auf Mobilität und auf Wohnen, weil das ist schon eine Herausforderung, die man sich einfach löst. Und jetzt ist die
also auch ein Schlüssel, habe ich hier auch im Zettel nochmal dick stehen, Ausbildungsplatzgarantie. Ja. Also auch für dich so eine Schlüsselfunktion, dass man das besser bewerkstelligen könnte.
Genau, und Ausbildungsplatz Garantie muss man ja auch erstmal definieren, was damit gemeint ist. Also es gibt jetzt ja diese Ausbildungsgarantie, die beschlossen wurde von der Bundesregierung, was ja erstmal auch auf Druck der Gewerkschaftsjugend passiert ist und was ja auf dem Papier auch erstmal ein Erfolg war. Jetzt muss man wissen, dass von den 150 Arbeitsmarktregionen, die wir haben deutschlandweit, nur knapp 22 davon diese Instrumente nutzen. In Nordrhein-Westfalen haben wir in 8 Arbeitsmarktregionen von 30 meine ich, oder 25, in 8 Arbeitsmarktregionen die Situation, dass junge Menschen, also es gibt so einen Stellenschlüssel, ich will euch jetzt damit nicht langweilen, wo man drauf gucken kann, ab wann eine Region als unterversorgt gilt. 8 Stück sind krass unterversorgt und von denen nutzen nur 2 die Ausbildungsgarantie. Das heißt, damit würde ich starten, dass die Ausbildungsgarantie, die wir oder die SPD auch vor allen Dingen jetzt noch als Erfolg verkauft, in der Umsetzung eigentlich ein Rohrkrepierer geworden ist, weil die Instrumente nicht genutzt werden, die es dort gibt. So, da müsste man nachschärfen. Das wäre das Erste. Das kann aber erstmal nur die Bundesregierung, nicht wir hier vor Ort. Was wir hier vor Ort machen können, ist den Begriff von Ausbildungsgarantie ein bisschen zu erweitern und zu sagen, was braucht man eigentlich, um jeden jungen Menschen eine Ausbildung zu ermöglichen. Zwei Sachen hatte ich gerade schon genannt. Das eine ist, wir brauchen einen öffentlichen Personennahverkehr, Bus und Bahn, der mich von zu Hause zu meinem Ausbildungsplatz bringt, der mich auch durch die Städte durchbringt, ohne dass ich irgendwie so 20 Mal umsteigen muss, weil es einfach funktioniert, weil wir gut zusammenarbeiten. Ein zweiter Schritt könnte sein, wir brauchen günstigen Wohnraum für diese Menschen, die auf Ausbildungsplatzsuche sind. Die muss man halt schaffen, dort, wo die Ausbildungsplätze sind. Und deshalb passt Mobilität zu dem Wohnthema so gut dazu. Mhm. Man muss da hinkommen. Mhm. Es muss leistbar sein. Und das kann man auch im Ruhrgebiet machen. Also wir haben hier viele Kommunen. Es macht keinen Sinn, dass jede Kommune für sich ein großes Ausbildungswohnheim baut oder ein Studierendenwohnheim oder wie auch immer. Man kann aber schon überlegen, wo laufen U-Bahn-Strecken lang, wo laufen Stadtbahnstrecken lang, wo sind S-Bahn-Verbindungen, wie kann man das gemeinsam denken? Und der dritte Punkt, der dazugehört, ist dann auch, so kommunale Einrichtungen wie Jugendberufsagenturen auch nochmal weiterzudenken. Und da geht es auch wieder um Zusammenarbeit zwischen den Kommunen. Wir haben ja die Sondersituation im Ruhrgebiet, dass ich ja umfalle und schon in der nächsten Stadt bin. Mhm. Dass man dann sagen kann, diese Institutionen müssen auch nochmal besser zusammenarbeiten und vor allen Dingen auch nochmal ausgestattet werden mit pädagogischen Fachkräften, dass man Ausbildungsplatzsuchende nicht nur vermittelt, sondern auch begleitet. Und dann der letzte Satz, weil ein Phänomen, was wir im Ruhrgebiet nochmal mehr haben als woanders, ist diese Sockelarbeitslosigkeit. Das ist quasi vererbte Arbeitslosigkeit, weil ich in meinem Umfeld niemanden habe, der einer geregelten Arbeit nachkommt, also 2-3 Generationen lang. Und die sind ja besonders schwer wieder zu integrieren in den ersten Ausbildungsmarkt. Und dafür bräuchten wir eigentlich Menschen, die nicht nur vermitteln, sondern auch begleiten. Und dann kann so eine Ausbildungsgarantie fürs Ruhrgebiet mit Instrumenten, die wir im Ruhrgebiet selber umsetzen können, eine richtige Erfolgsstory sein, uns nach vorne bringen, weil das jetzt wirklich der letzte Satz. Wenn nämlich ein Unternehmen guckt, wo ich mich ansiedle, dann sucht es zwei Sachen. Gute Startvoraussetzungen vor Ort und Menschen, die dort arbeiten können. Und wenn wir gute Startvoraussetzungen haben, wir haben Flächen, wir haben Infrastruktur, wir können da zwar besser, aber wir haben sie alle hier, wir haben auch genug Menschen da. Wenn wir aber auch noch zeigen können, dass diese Menschen hochflexibel sind, weil wir ihnen alle Rahmenbedingungen geben, die sie brauchen, um Fachkräfte zu werden, dann kommen auch die Unternehmen. Und dann wird das Ruhrgebiet wirklich die grünste und erfolgreichste Industrieregion der Welt.
Wow, okay. Dann haben wir auf jeden Fall, das können wir auch bei Instagram schon solo senden. Das war ja ein guter Vortrag. Ich kann da nur sagen, natürlich rennst du an vielen Punkten, ich muss ein bisschen schmunzeln, auch offene Türen natürlich ein. Hier im RVR und in unserer Fraktion wirst du eigentlich durchgängig Menschen finden, die zum Beispiel keine Kirchturmdenker sind, die natürlich befürworten engere Zusammenarbeit. Und ein bisschen muss ich da auch Ehren retten, dass läuft auch schon. Also das ist jetzt nicht mehr wie in den eben von mir beschworenen 90er Jahren. Da gibt es natürlich Solo-Interessen. Wir alle sind auch ein bisschen stadtpatriotisch vielleicht manchmal. Aber das läuft schon viel besser. Wir haben natürlich auch Lenkungsmechanismen. Der Regionalplan ist ja nun endlich beschlossen worden. Das war wirklich ein historisches Ereignis. Da sind ja auch Siedlungsflächen. Auch das muss man sich in sozialpolitischer Hinsicht nochmal genauer anschauen. Ein bisschen schmunzeln muss ich bei dem gehaltenen Vortrag über den ÖPNV. Den habe ich jetzt schon 10-mal gehört, auch in unserer Fraktion. Und jedes Mal muss man sagen, beim genaueren Hinschauen ist das so kompliziert. Es ist nicht so, dass das niemand will. Jeder, der, glaube ich, normal denkt, will genau das, was du gerade formuliert hast. Aber es scheitert dann immer an auch vorhandenen Gründen und wir arbeiten wirklich daran, das aus dem Weg zu räumen. Aber da beißt man sich an verrückten Stellen. Du bist ja, kennst ja auch, weißt ja auch, wie Politik funktioniert. An verrückten Stellen manchmal die Zähne aus.
Aber das ist doch irre, ne? Wir alle wissen, dass das ein Thema ist.
Ja, ist auch peinlich, weil RVR wird natürlich viel mit ÖPNV mit verbunden. Wird immer gesagt, ja, warum fahren denn hier die S-Bahnen nicht öfter oder so? Und man kann nicht so wirklich darauf antworten. Wir arbeiten dran und du arbeitest mit daran, insofern haben wir jetzt schon wieder Verstärkung. Einen zum Abschluss, ich habe gerade schon das Schildchen hier hingehalten, vom Luis, der übrigens unsere Technik wieder wunderbar betreut, ganz herzlichen Dank in die Richtung. Der hat mir gesagt, unsere Zeit ist schon fast rum. Wir stehen jetzt kurz vor der Europawahl. Ich hatte den Jens Geier in der letzten Folge, unseren Kandidaten. Gewerkschaften und Europa, da vielleicht noch 1-2 Sätze von dir, wie seht ihr das? Habt ihr da spezielle Ziele oder ist das gar nicht so sehr euer Thema?
Ist schon unser Thema und ich glaube jetzt mit dem Blick auf die kommenden Europawahlen jetzt auch nichts, was so trivial ist oder wo man einfach so wegignoriert. Ne? Das eine ist ziemlich viel, was in Europa passiert, betrifft uns ja vor Ort in der Arbeitswelt. Ne? Sei es jetzt der European Green Deal, wo es ja auch zum Beispiel um so Transformationsprozesse geht und wo läuft Geld hin, das betrifft uns ja direkt, ne? In der Standortfrage. Mhm. Genau, ich würde vielleicht mal kurz auf dem Arbeitsaspekt bleiben und dann was zur Demokratie am Ende dazu sagen. Das andere ist, es gibt ja auch Mechanismen, die brauchst du einfach um Europa, um auch mit international agierenden Konzernen irgendwann fertig zu werden. Jetzt gibt es ja eine neue EBR-Richtlinie, also Richtlinie für europäische Betriebsräte, wo ja noch ein bisschen mehr geklärt ist, wie sie jetzt auch mitbestimmen können. Wir wissen, dass es in dem Bereich der SE-Reform braucht. Das ist ja quasi die Mitbestimmungsfunktion für europäische Unternehmen, also die Société Européenne, die ja häufig auch genutzt wird, um die deutsche Mitbestimmung zu umlaufen. Das sind so Reformprojekte, die man in Europa umsetzen kann und auch in Europa umsetzen muss. Und das betrifft uns ja direkt. Es gibt ja eine Mindestlohnrichtlinie aus Europa, wo ja quasi dran gekoppelt ist, wie so ein Mindestlohn aussehen müsste. Wenn man sie anwenden würde auf Deutschland, wäre der Mindestlohn hier 14 Euro. Von daher ist das ja auch etwas, wo man sagen kann, okay, das ist etwas, wo man gute Unterlinien einziehen kann. Aber viel wichtiger für uns als Gewerkschaften ist ja die Richtlinie, die mit dazukommt, ist, dass ja bis Ende des Jahres ein Bericht vorliegen muss von den Nationalstaaten über die Tarifbindung vor Ort. Und die muss ja auf 80% gesteigert werden. Und wenn sie nicht 80% ist, und jetzt für Nordrhein-Westfalen ist es knapp 50%, also 50% der Beschäftigten hier fallen unter dem Schutz eines Tarifvertrages, deutschlandweit ist es knapp darunter, muss ein Aktionsplan vorgelegt werden. Und das ist natürlich etwas, wo wir als Gewerkschaft sagen, das ist elementar wichtig. Sowohl diese Mindestlohnrichtlinie als auch die der Tarifbindung, weil das ist der Weg, wie du Konkurrenz unter den ArbeitnehmerInnen innerhalb Europas und auch Missbrauch innerhalb Europas durch, also zum Beispiel osteuropäische Kräfte, die hierher gebracht werden, für wenig Geld arbeiten können, verhindern kannst und auch uns als Gewerkschaften stärkt. Und das ist der Punkt, der mit Blick auf Europa unglaublich wichtig ist. Wir haben es geschafft, einen Raum zu schaffen, wo Waren, Kapital, Menschen frei umherfahren können. Und das ist sehr, sehr gut. Wir haben aber bisher versäumt, das Ganze durch die soziale Komponente zu ergänzen, also einen einheitlichen europäischen Sozialraum zu schaffen. Und das ist die Herausforderung, die wir als Gewerkschaften auch sehen und mit denen wir mit unseren Partnern in ganz Europa kämpfen. Was in Europa immer spannend ist, ich meine, das kennt man bei der SPD ja auch, wenn man auf den Kongress der SPE dann kommt, dann merkt man, dass die alle anders sind. Das ist bei uns auch so. Von daher ist das ja auch ein Prozess, was sind die Hauptziele. Aber darum wird es gehen. Und mit Blick auf diese Wahl ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, Nummer eins, die Wahlbeteiligung hochzuhalten. Ich meine, wir wissen jetzt ja schon, wie die nächste Europäische Kommission wahrscheinlich aussehen wird, weil es richtet sich ja nach den Ergebnissen in den Nationalparlamenten. Das heißt, es wird weniger progressiv als jetzt beim letzten Mal und wesentlich konservativer. Das heißt, wir müssen da ja auch irgendwie eine Gegenmacht bilden als progressive Kräfte. Da zähle ich euch als SPD jetzt erstmal dazu. Und dafür muss man erstmal Menschen hinkriegen, dass sie überhaupt wählen gehen. Wir haben so eine Erhebung gemacht als DGB bundesweit. Da gibt es so ein Komplex, der nennt sich Hidden Progressives, ne? Oder Not Engaging Progressives. Das sind Leute, die zum Beispiel niemals die AfD wählen würden, die super progressiv denken, aber auch nicht zur Wahl gehen, weil sie da keinen Bock mehr drauf haben, weil sie sich entkoppelt haben. Ja. Die müssen wir motivieren, hinzugehen. Ja. Ja, wir müssen unsere eigenen Leute motivieren, hinzugehen. Wir müssen vor allen Dingen motivieren, demokratisch zu wählen, weil wenn ich mir angucke, wie ekelhaft sich die AfD aufstellt, bundesweit, aber auch bei uns in Nordrhein-Westfalen, das sind Faschisten und das muss man ja nicht mehr verstecken. Und die schwimmen gerade auf so einer Welle Richtung Europaparlament in ganz Europa, die mir richtig Angst macht. Und ich glaube, die Europawahl ist, und das ist unsere Herausforderung als Sozialdemokratie und Gewerkschaften, das erste Mal, wo wir jetzt an der Wahlurne deutschlandweit sagen können, stopp, bis hier und nicht weiter und uns dann auch vorbereiten können darauf, wie es in der Kommunalwahl in NRW nächstes Jahr weitergeht und bei der Bundestagswahl, weil das ist elementar. Diese Europäische Union ist eines der größten Erfolgsprojekte, was wir irgendwie haben, auf diesem Kontinent. Und ich meine, die alte SPD, Beschlusslage von 1924 oder so war es das. Und wir Gewerkschaften fanden es damals auch gut. Also die im ADGB waren ja die Vereinigten Staaten von Europa, ne? Und das ist ja an sich immer noch ein erstrebenswerter Traum.
Jetzt habe ich eben die 90er zitiert und krieg so ein bisschen mit einem Lächeln gesagt, dass ich ein alter Hund bin. Er zitiert jetzt 1924. Okay, alles ist ja auch gut.
Aber ja, das ist auch gut. Also ich meine,
ich wollte es nur mal gesagt haben.
Ja, eben. Man muss ja auch mal
Traditionen und Vergangenheit.
Ja, man muss ja manchmal drüber reden, weil gerade in der Sozialdemokratie ist es ja nicht selten, dass man vergisst, wo man herkommt. Deshalb erinnere ich immer gerne dran. Und das ist ja eine der Visionen, die es immer gab. So, und ich finde, das ist immer noch eine erstrebenswerte Sache, einen Kontinent zu schaffen, ohne Krieg, ohne Armut, ohne Not. Not. Übrigens auch für Menschen, die hierher kommen wollen und nicht an der Grenze wieder zurückgeschoben werden. Aber das ist ja das Ziel. Und da müssen wir hin. Und das schaffen wir nur, wenn wir uns daran beteiligen. Und im Nachgang auch darüber diskutieren, wie wir diese Europäische Union besser machen können, weil das ist dann auch letzter Satz. Alle Alternativen zu Europa kommen ja aktuell von rechts oder zur Europäischen Union kommen von rechts. Wir brauchen wieder eine Erzählung, wie unser Europa aussehen soll. Wir haben ja als progressive Kräfte in Europa mit der gescheiterten Verfassung damals aufgehört zu träumen. Und ich glaube, das sollten wir nach der nächsten Europawahl machen. Wir retten jetzt unser Parlament, indem wir die Faschisten stoppen. Und dann fangen wir an, wieder darüber nachzudenken, wie wir Europa noch besser machen können. Mit dem Sozialraum, mit besserer Mitbestimmung. Und am besten noch mit einer europäischen Jugendgarantie. Und das ist eine gute Forderung fürs Ende.
Als Moderator hat man hier nichts mehr zu sagen, wenn man ihn einlädt. Aber gut ist. Ich kann ja auch nur zustimmen. Insbesondere der letzte Teil hat mir nochmal extrem gut gefallen. Und ich glaube, es ist auch immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, dass die rechten Kräfte nicht einfach nur rechte Parteien sind, die demokratisch andere Forderungen erheben, sondern die wollen das kaputt machen, in dem wir leben. Die wollen das politische System stürzen. So, die wollen Europa natürlich nicht als Kontinent, sondern als Institution zerschlagen. So, und das wird, glaube ich, viel zu wenig gesehen. Viel zu viele, auch mit denen ich rede, denken immer noch, ja, mein Gott, die haben halt ultrakonservative Ansichten, die müssen ja möglich sein, bla bla bla. Ja, ultrakonservative Ansichten kann ich mit leben, da muss man sich auseinandersetzen und dafür macht man ja Demokratie und Politik. Aber das geht genau diesen einen Schritt weiter, das zu zerstören, indem wir eben eine Möglichkeit haben, Meinungen auszutauschen. Ja. Und das ist, glaube ich, noch gar nicht genug angekommen.
Vollkommen. Ultrakonservative Ansichten hat Friedrich Merz, der reicht mir auch.
Ja, hört's auf. Ja, genau. Mit dem kann man aber in einem demokratischen Rahmen dann eben in den Ring steigen und da darf es auch mal eine blutige Nase geben. Aber die AfD will den ganzen Ring abfackeln. Ja. Also insofern brauche ich da gar nicht mehr weiter überlegen.
Genau. Und weil das so ist und wir ja in Essen sitzen, kommen wir wahrscheinlich auch alle zum Bundesparteitag der AfD und zeigen denen, dass sie hier nicht willkommen sind. Und ich bin mir sicher, dass ich sehr, sehr viele Abgeordnete aus dem Ruhrparlament auch dort sehen werde.
Da bin ich auch sicher. Gut, in diesem Sinne sag ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und gerne wieder. Ich habe das Gefühl, wir haben ganz viel abgearbeitet, was so an der Oberfläche ist. Wir können gerne irgendein Thema auch nochmal vertiefen. Ich bin hier einem sehr intelligenten, engagierten jungen Mann begegnet und dafür nochmal herzlichen Dank. Jetzt hoffe ich, dass du nicht im Stau landest, wie ich auf der Hinfahrt.
Nee, ich bin zu Fuß gegangen.
Okay, dann herzlichen Dank.
Alles klar, danke sehr für die Einladung.
Tschüss.